Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ja, beim Blick auf den Kalender und auf das Wahlergebnis fällt auf, es wird März. Ihr habt Anstoß gewählt und euch für diese letzte Folge im Februar entschieden. Bei uns ist es nach wie vor so, die Roten sind Hannover 96, die Gelben Borussia Dortmund, die Blauen Schalke 04, die Grünen Werder Bremen, die Schwarzen sind bei uns die Schiedsrichter und die Linke ist immer noch Thomas Linke, der WM-Held von 2002. Und unser Außenminister, der ist noch immer in Kapstadt, Fabian Wittke, moin.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und Hallöchen und so, er hat mich lange nicht gemeldet und so, ja, hier ist Udo, hier ist die Nachtigall. Am Tag danach, ja, die bunte Republik Deutschland, ja, hat ein paar Farben aus dem Tuschkasten der Gesellschaft verloren, ja. Früher war es noch bunter, 48er, jetzt haben wir uns ein bisschen zusammengeschraubt, ein bisschen runtergegangen. Ich muss natürlich sagen, ein bisschen betrübt bin ich schon und so und möchte natürlich nochmal sagen, mein Wahllokal ist 24/7 geöffnet und so, ja, das ist die Hotelbar im Atlantico und so, ja, also alles Kirchen, keine Panik, wir kriegen das gemeinsam in Zukunft schon hin.
Also, da muss ich jetzt einmal ganz kurz zwischen, Herr Lindenberg, ich finde das jetzt nicht angebracht, dass Sie noch Witze machen nach diesem Wahlausgang, aber ich möchte hier in dieser großen Sendung auch noch mal sagen, auch wenn ich meinen Wahlkreis in Flensburg jetzt verloren habe, vielen Dank für die schöne Zeit und alles Gute und vielleicht noch ein Gag hinten raus von mir. 0-6 hat die Union verloren. Nicht nur auf Bundesliga-Ebene, sondern ja auch in den letzten Umfragen. Aber das war's von mir. Also so Geuel war es jetzt nicht. Tschüss.
Ja, guck mal, was wir hier schon gleich zum Start hier für Prominenz hatten. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch klar. Also viele denken, Mioska, ZDF, hier eine Sondersendung, da eine Sondersendung. Aber die wirklich Großen, die kommen nach wie vor zu uns, oder?
Das ist auch eine Sondersendung. Ja. Ne? Wir haben jeden Montag eine Sondersendung, ja, auch an diesem 24. Februar 2025. Unsere Namen, er noch in Kapstadt, noch, die Betonung liegt auf noch, Fabian Wittke. Ich bin in meinem Podcast-Keller in Hamburg. Mein Name ist Michael Augustin. Und es gibt ja momentan kaum Gründe, deutsche Politiker zu loben. Aber die Konsequenz, in einem Misserfolg dann einfach mal eine Karriere zu beenden, wie es Christian Lindner getan hat, wie es Robert Habeck getan hat und wie es Olaf Scholz ja mehr oder weniger auch getan hat. Wobei der ist ja noch als Bundestagsabgeordneter im nächsten Parlament dabei, weil er seinen Wahlkreis in Potsdam gewonnen hat. Aber diese Konsequenz in Krisenzeiten dann auch einfach mal hinzuschmeißen und eine Karriere zu beenden, die wünschte ich mir im Fußball auch manchmal.
Ja, ich meine, Christoph Kramer hat es immer noch nicht über die Lippen gebracht. Aber ansonsten so diese Konsequenz, hast du schon recht, die erlebt man nicht so häufig. Und ja, ich sag mal so, wenn man jetzt in der Fußballersprache bliebe, würde man wahrscheinlich sagen, aus Union-Sicht war das eher so ein Arbeitssieg, ne? Aber damit meine ich jetzt die CDU.
Ja, und Union Berlin hat ja mit 0-6 verloren bei Borussia Dortmund, obwohl der Union-Spitzenkandidat gesagt hat, wir werden die Strafraumgrenze besser sichern. Das hat nicht funktioniert. Also in Dortmund schon mal gar nicht. Das ist ein Thema. Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Wir reden natürlich auch über die norddeutschen Kultclubs Holstein Kiel und den FC St. Pauli. Ich war am Samstag im Holstein-Stadion beim 0-2 der Kieler gegen Bayer Leverkusen. Und rate mal, welchen Promi ich gesehen habe. Der war kurz in der Halbzeit nur nicht mal einen Meter von mir entfernt, weil er da ganz viele Fotos gemacht hat. Er saß, glaube ich, auch während des Spiels vor mir. Na, jetzt sagst du wahrscheinlich Daniel Günther, weil wir jetzt so viel über Politik reden. Der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein ist ja auch oft im Kieler Holstein-Stadion. Aber nein, es war ein großer Fußballer, der eine Holstein-Vergangenheit hat, aber noch eine viel glorreichere Vergangenheit in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Na, wen habe ich da im Holstein-Stadion gesehen? Was meinst du wohl?
In der deutschen Fußballnational. Ach, Andreas Köpke natürlich, ja klar.
Ja, klar. Gut, ja, klar. Gut. Andi Köpke, ja. Der Europameister von 1996, ja. Der ehemalige BTT, Bundestorwarttrainer, war da. Er hat in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, in der zweiten Bundesliga Nord im Tor von Holstein Kiel gestanden. Und er war vorgestern war es ja, ne? Also am Samstag mit mir und ungefähr 15.000 anderen beim Spiel Holstein Kiel gegen Bayer Leverkusen.
Und der Sohn des Hausmeisters der Schule am Elendsretter in Kiel, also die Ortsansässigen werden wissen, welche Schule gemeint ist. Ja, danach ging es richtig los. Also Andreas Köpke, natürlich. Ich hatte jetzt gerade überlegt, deutsche Fußballnationalmannschaft, wer hat denn da aus Kieler Sicht ein Spiel gemacht? Also da könnte man eigentlich nur Marvin Ducksch, glaube ich, aufzählen. Ich weiß nicht, ob es da noch vielleicht jemanden gäbe. Aber ja, klar, Andreas Köpke, natürlich, die Legende.
Genau, also Andreas Köpke hat uns jetzt so ein bisschen von der Folgenvorschau weggebracht. Und wir haben auch noch ein Thema. Das hat mit Fußball gar nicht so viel zu tun, aber es war das längste Fußballspiel am Wochenende. Das hat im Rostocker Ostseestadion stattgefunden. Dritte Liga, Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Wir reden auch über dieses Spiel und über das, was da zwischen den beiden Halbzeiten auf den Tribünen passiert ist. Das haben wir auch vor. So, wie gehen wir rein in diesen Podcast, im letzten Podcast des Februars? Und es ist auch einer der letzten Podcasts mit Olaf Scholz als Bundeskanzler. Der ist hier nur noch geschäftsführend tätig. Im Fußball würde man sagen interimistisch, ne? Interimsmäßig.
Absolut. Ist er der Interimstrainer, der nach wie vor bei Borussia Dortmund immer noch so sozusagen zur Selbsteinwechslung dient, Günther Netzer-like. Nein, ich glaube, also was der Unterschied vor allen Dingen zwischen mir und Niko Kovac ist, während ich auf gepackten Koffern vor der Heimreise sitze, hat Niko Kovac, glaube ich, sozusagen diesen Klickverschluss seines Lederkoffers wieder geöffnet und muss seine Koffer noch nicht packen. Wollen wir mit Borussia Dortmund ausnahmsweise mal anfangen?
Ja, und auch mit einem Folgenvorschlag, mit einem Titelvorschlag. Borussia Dortmund hat ja gegen die Union, gegen die CDU und CSU, gegen Union Berlin mit 6:0 gewonnen. 6:0 im ersten Satz gewonnen. Wenn der BVB plötzlich wieder sexy ist, so könnten wir die heutige Folge nennen.
Ja, okay, dann let's do. Ich meine, auch das ist bekannt. Es gibt ja diese Managerspiele, Kick, Base und Comunio, so heißt es. Und ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Elf Serhou Guirassy spielen, der mich unendlich viel Geld gekostet hat und der mich in aller Regel, so wie eigentlich gesamt Borussia Dortmund in dieser Saison, hat hängen lassen bzw. enttäuscht hat. Aber er hat jetzt für so viele Punkte gesorgt, wie fast kein Stürmer zuvor in der Kickbase-Geschichte gesammelt hat. Also der hat auch wieder aufgedreht, genauso wie Pascal Groß. 4 Vorlagen.
Ja, genau, 4 Vorlagen von Pascal Groß, 4 Treffer von Serhou Guirassy. Ich frage mich, ist das dann, wenn man 4 Tore schießt, ist das ein Quadrell oder ist das ein Viererpack?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Quadrell, das ebenfalls live im TV stattfindet. Also von daher würde ich schon sagen, behalten wir doch das Politsprech noch ein bisschen bei. Ich meine, bis Ostern ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Ja, es war nicht nur wegen der 4 Guirassy-Treffer und der 4 Assists von Pascal Groß ein überlegener Sieg von Borussia Dortmund. Ich habe mir mal die Statistik hier von unseren zahlreichen Praktikanten ausarbeiten lassen und sie mir ausdrucken lassen. Und da steht 24:6 Torschüsse für Borussia Dortmund, 69% Ballbesitz, 59% der Zweikämpfe gewonnen. Das sind mal harte Fakten. Also der BVB ist ganz klar über die 5%-Hürde gekommen. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an die Ketchup-Flasche. Ne? Da hatte sich etwas angestaut, etwas aufgestaut bei Borussia Dortmund. Und dann kam irgendwie alles schwapp, 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 herausgeschwappt aus dieser Ketchup-Flasche und über Union Berlin hinweggeschwappt, 6:0. Und nach dem 6:0 von Maxi Bayer in der 89. Minute soll Mike Tölberg zu Hause ja vom TV in sich zusammengesackt sein.
Habe ich auch gehört. Aber wie das ja auch häufig so ist, die Wahrheit hat ja unterschiedliche Charaktere oder häufig auch zwei Seiten. Und zwar geht man dann ja ganz gerne der Frage nach, bist du so stark oder ist dein Gegner so schwach? Und beim ersten FC Union Berlin hat sich ja letztendlich auch wieder das angedeutet, was wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder beobachtet haben, mit dem vielleicht so einem grummeligen Bauchgefühl, als hätte man, weiß ich, verunreinigtes Wasser getrunken in Kapstadt und wo man erstmal so 2-3 Tage denkt, so, warum ist der Magen eigentlich so empfindlich? Aber wir wissen ja auch, der Magen ist der zweite Kopf oder ist das zweite Brain oder ist vielleicht auch die zweite Seele. Wenn es da unruhig ist, dann hat man irgendwie so ein ungutes Gefühl und das umtreibt mich ja auch schon länger bei Steffen Baumgart und von daher bin ich auch nach wie vor nicht davon überzeugt. Ich meine, das war natürlich jetzt offensichtlich am Wochenende, aber dass Union Berlin aktuell unter Steffen Baumgart am Leistungslimit spielen kann. Also ich glaube, es war eben nicht nur der überragende BVB, sicherlich auch, aber eben auch ein überfordertes Union Berlin.
Ja, aus Sicht des FC St. Pauli und aus Sicht von Holstein Kiel müsste man ja dankbar sein, dass es so eine Mannschaft wie Union Berlin noch gibt, die ja auch nur 24 Punkte hat, die auch nur auf dem 13. Tabellenplatz liegt und somit ja auch noch in den Abstiegskampf involviert ist. Aber dafür müssten die von mir gerade angesprochenen Vereine, nämlich St. Pauli und Kiel, ja auch mal punkten. Und beim FC St. Pauli funktioniert das momentan gar nicht. 13 Mal ohne eigenes Tor. So kann man natürlich maximal unentschieden spielen. Aber unentschieden spielt St. Pauli momentan auch nicht. 0-2 in Leipzig, 0-1 gegen Freiburg. Jetzt 0-2 bei Mainz 05 verloren. Obwohl St. Pauli da am Samstagnachmittag über weite Strecken besser gewesen sein soll. Nicola Vasil mit einem Torwartpatzer kommt auch selten vor bei ihm. Und Bo Henriksen hat von einem sehr, sehr, sehr guten Gegner gesprochen. Also er hat wirklich dreimal das Wort sehr benutzt. Er hat den FC St. Pauli einen sehr, sehr, sehr guten Gegner genannt. Aber Fakt ist auch, St. Pauli hat nach einem Rückstand noch kein Spiel gedreht und hat bisher ganz extrem von den Schwächen der Konkurrenz profitiert. Aber, und da können wir die Kieler mit reinnehmen, die schwächeln gar nicht mehr so, die Konkurrenten von Holstein Kiel und von St. Pauli. Bochum 1-1 in Wolfsburg, Heidenheim, hoppla, 2-0 in Leipzig geführt, am Ende in Anführungsstrichen nur 2-2 gespielt in Leipzig, aber den ersten Punkt des Jahres 2025 geholt. Und der VfL Bochum, der kann ja am Freitag nochmal 2 Punkte auf sein Konto kriegen, dann wird ja endlich ein Strich, ein juristischer Strich unter das abgebrochene Spiel oder das beinahe abgebrochene Spiel an der Alten Försterei gezogen. Da wird der VfL Bochum dann endgültig nach den Einsprüchen von Kiel und St. Pauli wahrscheinlich die beiden Punkte am grünen Tisch kriegen und hat dann plötzlich 17 statt nur 15 Punkte. Und dann wären es nur aus Sicht von St. Pauli nur noch 4 Punkte Vorsprung. St. Pauli aktuell Tabellen 15. Und St. Pauli spielt gegen wiedererstarkte Dortmunder am kommenden Samstag. Und wenn Bochum dann zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen sollte und St. Pauli gleichzeitig gegen Dortmund verlieren sollte, beides im Bereich des Möglichen, wäre es nur noch 1 Punkt Vorsprung. Und ich glaube, diese Gefahr, die hört man nicht raus, wenn man so den Protagonisten des FC St. Pauli mal etwas genauer auf die Lippen schaut. Die betont immer noch ihre guten sportlichen Werte, die guten Leistungen. Aber ich glaube, am kommenden Samstag wird es nur noch 1 Punkt Vorsprung sein für St. Pauli gegen Bochum. Und bei Kiel, jetzt nehme ich die auch mit ins Boot, fehlt mir momentan die Fantasie, wie diese Mannschaft überhaupt mal wieder punkten soll.
Da möchte ich natürlich ganz gerne noch deinen Erfahrungsbericht, wie wir so schön sagen, vom Wochenende hören. Aber was ich an dieser Stelle nochmal sagen muss, und das wird dir natürlich gar nicht gefallen, dass ich jetzt diesen Vergleich heranziehe, dass 21 Punkte die Braunen aktuell holen, ist irgendwie auch frappierend, dass es da einen Vergleich gibt, ne?
Ja, aber die politisch Braunen sind ja die Blauen neuerdings.
Ja,
ne? Also ja, das politische Farbspektrum spielt ja, seitdem die AfD so stark ist, auch verrückt. Die Farbe Braun gibt's ja zumindest auf Bundesebene oder bei den Parteien, die über die 5%-Hürde hüpfen, irgendwie gar nicht mehr.
Gibt es nicht, aber dann lass mich doch genau diese journalistische Frage stellen. Lieber Michael, warum fehlt dir die Fantasie? Ich meine, man darf natürlich als Holstein Kiel zu Hause gegen den noch aktuellen Meister Bayer Leverkusen 0-2 verlieren. Das ist ja, glaube ich, erstmal noch keine Schmach, aber lass uns doch mal ein bisschen näher ranzoomen. Was hat dir gefehlt, was dir vielleicht auch noch für die verbleibenden Spiele Hoffnung macht, dass Holstein Kiel noch ein paar Punkte sammelt?
Also natürlich darf Holstein Kiel gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft 0-2 verlieren, völlig klar. Kiel hätte auch 0-3, 0-4, 0-5 verlieren dürfen. 0-5 wäre, glaube ich, so ein Ergebnis gewesen, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Es waren am Ende aus Sicht von Holstein Kiel 4-18 Torschüsse. Mhm. Gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen ja ist inzwischen auch so, wenn ich da Adli und Würz, das waren die, die den besten Tag erwischt hatten. Also die waren wirklich gut drauf, wenn ich die so sehe. Die ergötzen sich auch so ein bisschen an ihren fußballerischen Fähigkeiten. Holstein hatte ja ganz viel darauf gesetzt, dass der ramponierte Rasen im Holsteinstadion ein Vorteil sein könnte für die Kieler. Ist auch interessant. Holstein Kiel hat ja jahrelang, vor allen Dingen in der zweiten Liga, um den Pitch of the Year-Titel mitgespielt. Also der Rasen war immer top, top, top. Und diese Auszeichnung, bester Rasen der zweiten Bundesliga, Pitch of the Year, hat Holstein Kiel tatsächlich auch mal gewonnen. Aber der sieht jetzt halt nicht mehr so aus. Und Marcel Rapp hatte bei der Pressekonferenz 2 Tage vor dem Spiel gesagt, ja, das kann schon ein Vorteil für uns sein, aber ich glaube, Wirtz und Adli und all die anderen bei Bayer Leverkusen hätten an dem Tag auch noch auf dem City-Parkplatz elegant ausgesehen. Also die waren echt gut drauf, und bei Kiel hast du halt gesehen, dass einige in der Mannschaft nicht das Niveau haben. Also Ivisic und Zetsch im Abwehrzentrum waren fahrig, fehlerhaft, fehl am Platze und waren ja komplett überfordert, und das über weite Strecken des Spiels. Und am Ende hat Kiel nur mit 0-2 verloren, ja, weil Leverkusen einfach verschwenderisch war beim Ausnutzen der Torchancen. Und Kiel hatte genau zwei Schüsse, die so aufs Tor kamen, dass Matej Kova, der im Tor stand, auch mal ran musste und sein Können zeigen musste. Das waren zwei Schüsse von Magnus Knudsen. Und Phil Harris, den wir in diesem Podcast ja auch schon mal gelobt haben, der war mehr oder weniger unsichtbar. Also der hat sich dann gegen Jonathan Tah, das ist der beste Zweikämpfer der Bundesliga, oder auch gegen Hinkap hier und gegen Tabsoba überhaupt nicht durchsetzen können. Und kein Vorwurf an Holstein Kiel, gegen Leverkusen 0-2 verlieren, völlig in Ordnung. Das Ergebnis ist sogar noch gut für Kiel, weil es, wie gesagt, auch eine viel deutlichere Niederlage hätte werden können. Aber es kommt immer mehr zum Vorschein, das ist mein Eindruck, dass die Qualität eben auch zum Problem wird. Also Moral und Einstellung stimmt bei Holstein Kiel, aber ja, jetzt muss auch mal ein Spiel gegen eine Mannschaft gewonnen werden, von dem man vielleicht im Vorfeld nicht ausgeht, dass Holstein Kiel imstande sein könnte, so ein Spiel zu gewinnen, um auch einfach den Glauben wieder aufrechtzuerhalten, denn bisher ist das auch nicht doll. Ne? Kiel hat auch erst zwei Punkte geholt.
Also
im Jahr 2025.
Fassen wir zusammen, also viele waren fehl am Platze, nur Harris war fehl am Platze. Aber am Ende muss man ja auch sagen, dass Holstein Kiel, und das ist so das, was auch aus der Ferne in Anführungsstrichen mir halt immer wieder auffällt, beziehungsweise was einfach auch offensichtlich ist, dass Holstein Kiel einfach viel zu einfach und vor allen Dingen auch viel zu früh die Gegentore bekommt. Ich kenne jetzt die Statistik nicht, habe sie jetzt nicht bemüht, aber wenn du dir
anguckst... 9. Minute und 25.
Nee, genau, ja, sehr früh. Genau, das weiß ich, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt alle Begegnungen in dieser Saison hochrechnest, hast du das Gefühl, dass die gefühlte Wahrheit, die gefühlte Temperatur ist, dass Holstein Kiel wirklich gefühlt nach 15 Minuten schon 0-1 hinten lag und dass du immer einem Rückstand hinterherlaufen musst. Und das ist natürlich auch kräftezehrend. Das ist natürlich auch ermüdend, wenn du quasi immer aufholen musst. Und zeugt ja irgendwie auch von, ich glaube, der Hashtag ist fehlende Qualität, weiß ich, unkonzentriert halten, vielleicht auch ein bisschen Nervosität zu Beginn des Spiels, überfordert sein, etc. Ja, ich kann mich selber nicht mehr reden hören, indem ich sage, solange die Konkurrenz nicht davon eilt. Aber wie gesagt, das ist es halt. Also das ist wirklich das Einzige, was zählt. Solange du immer noch mit einem Sieg die Chance hast, auf Platz 16 zu springen. Ja, solange hast du auch noch die Berechtigung, dran zu glauben. Aber auch da, klar, die Konkurrenz punktet. Die Konkurrenz holt dann auch vielleicht Punkte, die überraschend sind, wie Bochum, wie Heidenheim. Und bei Heidenheim muss man natürlich auch sagen, nachdem Frank Schmidt ja seinen eigenen Fehler, seine eigene defizitäre taktische Einstellung sich selbst vorgeworfen hat oder eingesehen hat und Heidenheim ja gegen Kopenhagen nach Verlängerung ausgeschieden ist aus der Conference League. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das Beste, was den Heidenheim-Fans und dem Verein passieren konnte, dass sie endlich diese Doppelbelastung los sind. Und das ist natürlich dann auch wiederum ein Signal in Anführungsstrichen oder eine Situation, die auch nicht nur positiv ist für die Konkurrenz und im Speziellen natürlich dann auch für Holstein Kiel.
Jetzt kommt eine Aussage von mir, die konterkariert das so ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass Holstein Kiel am kommenden Spieltag punkten wird. Dann spielt Kiel nämlich bei Union Berlin, eine Mannschaft, die, du hast es richtigerweise gesagt, unter Steffen Baumgart auch nicht überzeugt, die vielleicht auch verunsichert ist, wenn sie dann mal in Rückstand gerät gegen Kiel und die dieses 0-6 in Dortmund auch erstmal verdauen muss. Also das ist tatsächlich dann am kommenden Sonntag vielleicht sogar eine gute Möglichkeit für Holstein Kiel, ein oder vielleicht sogar drei Punkte zu holen. Und noch eine witzige Beobachtung aus dem Kieler Holstein-Stadion von meiner Arbeit am vergangenen Samstag. Neben mir saß wieder mal der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann. Also der sitzt dann in der Reporterbox, weil man von da aus auch einen ganz guten Platz hat. Und wenn ich dann mal nicht rede, dann führen wir auch mal so ein bisschen Smalltalk. Das war jetzt für mich nicht möglich, weil ich der Konferenzreporter war.
Wie sieht denn also so ein Smalltalk aus? Sagst du dann auch zu ihm, na, heute Morgen auch gekratzt? Aber im Wetter ist jetzt krass. In der letzte Woche noch minus 9 Grad, jetzt heute diese Woche 13 Grad. Ja, hör mir auf, du. Das ist ja auch so ein Wetter, da werden alle krank. Ja, hast du auch recht. Ja, sehe ich genauso. Und jetzt ist ja auch
ich
schon.
Hab gesagt, morgen,
jetzt ist auch schon. Jetzt
morgen bei, Wahl, ne?
Ja,
morgen,
genau. Gehst du wählen? Ja, jetzt.
Morgen Wahl. Morgen Wahl. Nicht Hauke-Wahl, sondern Bundestagswahl. Ach ja, stimmt, hat er gesagt. Hast ja recht. Nee, soll das
Februar ist auch schon wieder um, ne? Ach, wie die Zeit rennt, ne? Neulich haben wir noch Silvester gefeiert und jetzt geht's dir, ne? Ja. Okay, nee, wie geht's?
Nee, aber wir haben wirklich auch über das Wetter geredet. Er hat mich gefragt, wann warst du das letzte Mal hier? Ich habe gesagt, letztes Jahr beim 5-1 gegen Augsburg. Und dann meinte er, ja, gut. Aber da war noch anderes Wetter. Ja. Meinte er. Also offenbar hat er aus dem Wetter, damals war es glaube ich sehr kalt, einen Vorteil für Holstein Kiel gezogen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich war in der Konferenz, also in der Radiokonferenz, die besteht ja aus den 4 Spielen, es waren nur 4 am vergangenen Samstag, die parallel laufen. Und man muss halt, auch wenn man nicht redet, den Mund halten, weil das Mikrofon immer aufgezogen ist, weil es könnte ja ein Tor fallen, dann ruft man Tor und dann schaltet der Kollege oder die Kollegin, die gerade in einem anderen Stadion reportiert, schnell wieder rüber nach Kiel. Und deswegen konnte ich jetzt nicht auf so viele Smalltalks oder auf ihn so sehr eingehen. Aber er hört dann ja auch das, was ich sage. Und ich glaube, in meiner ersten Runde habe ich mehr oder weniger gesagt, dass Bayer Leverkusen natürlich klarer Favorit ist und so. Und dass es sehr, sehr schwer werden könnte für Kiel, was ja nun auch keine große, keine steile These war. Und da hat er mich nochmal darauf hingewiesen, du weißt aber schon, 9 Verletzte, ne? 9 Verletzte. Und das hatte ich aber vorher, er kam dann wirklich so mit Anpfiff 15.30 Uhr, auch schon gesagt in einem Vorgespräch, dass es dann auch noch gibt. Also ja, sowohl Carsten Wehlmann als auch alle anderen haben recht, und ich habe es ja auch verzeichnet, Holstein Kiel haben am Samstag gegen Bayer Leverkusen 9 Spieler gefehlt. Und darunter natürlich dann auch Leute wie Steven Skripski und Johansson, der wenn er denn fit wäre, ein Stammspieler in der Abwehr wäre. Der hat, glaube ich, gerade mal 5 Saisoneinsätze bisher nur machen können und hat ansonsten immer wegen körperlicher Probleme gefehlt. Also ja, da waren auch viele Spieler, 9 insgesamt nicht dabei. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber ich glaube auch, wenn die dabei gewesen wären, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen, Bayer Leverkusen zu schlagen.
Aber was mich auch interessiert, wie wirkt sich das auf dich inhaltlich aus? Also ich kenne die Antwort, weil ich dich kenne und ich weiß, deine Arbeit sowieso sehr zu schätzen, dich als Reporter ohnehin und als Journalisten sowieso. Aber ich meine, wenn du jetzt den Carsten Wehlmann neben dir sitzen hast und vielleicht jetzt ein Vorgespräch hast, also einen Sender, der während das Spiel nicht läuft, auch sagt so, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer auf Holstein Kiel eingehen, 9 Verletzte hin oder her, aber muss man nicht am Ende auch der sportlichen Leitung bei Holstein Kiel die Schuld mit in die Schuhe schieben, dass sie möglicherweise den Kader zu dünn, zu nicht bundesligatauglich aufgestellt hast, und dann sitzt Carsten Wehlmann neben dir und du musst da dann auch irgendwie drauf eingehen. Ich meine, was ich sagen will, das kann ja schon zu einer unangenehmen Situation führen, oder?
Ich rede, wenn der neben mir sitzt, rede ich natürlich nur so.
Dass Wolfgang Schwenke die Fehler gemacht hat.
Dinge, die ihm gefallen. Ja, genau. Also ich will ihm dann natürlich gefallen und ich mache das dann sehr subjektiv. Immer alles aus der Sicht von Holstein Kiel, logischerweise. Nein, aber die Wahrheit ist ja tatsächlich, dass er auch gute Transfers getätigt hat, auch wenn Phil Harris jetzt nicht getroffen hat, den aus der Regionalliga zu holen, und der hat immerhin schon 7 Bundesliga-Tore erzielt. So schlecht ist das ja nicht gewesen, diesen Spieler vom FC Homburg aus der Regionalliga Südwest nach Kiel zu holen. Also das ist jetzt mal ein Positivbeispiel, und ansonsten ist Holstein Kiel ja als der größte Außenseiter in die Bundesliga-Saison gegangen, und dass Holstein Kiel jetzt nach 23 Spieltagen Tabellenletzter ist, ist glaube ich keine große Überraschung, und da kann man niemanden einen Vorwurf machen und auch dem Sportgeschäftsführer nicht, finde ich. Ja. Ganz im Ernst, also das ist wirklich meine Meinung.
Ja, okay. Also klar, letztendlich begrenzte Mittel von oben, ne, und dann sickert die Reaktionskette wie durch so eine Sanduhr immer weiter nach unten, und hast du kein Geld oder kein Geld, das zur Verfügung gestellt wird, kannst du keine Transfers tätigen, kann der Trainer letztendlich auch nicht das aufstellen, was er braucht, dann hast du noch ein paar Verletzungsgründe und dann sieht es so aus, wie es momentan aussieht.
Ja, das stimmt. So, wir können ja an der Ostsee bleiben und jetzt einen kleinen Ligenwechsel vollziehen. Wir reden hier sehr selten über die dritte Liga.
Ligenwechsel ist auch das, was die Engländer auch gerne im Urlaub machen, ne? Also wenn sie vormittags irgendwie auf der einen Sonnenseite die Ligen reserviert haben, dann wandern sie so mit der Sonne dann Richtung Nachmittag auf die andere Seite. Das ist doch der Ligenwechsel, oder?
Genau. Und jetzt kommen wir, es war ja vom Ostkracher die Rede, aber man muss ihn eigentlich als Ostknaller bezeichnen. Das Duell zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und für ungefähr eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. Mehr als 50 verletzte Polizisten, Stadionmitarbeiter, Zuschauer ist die Bilanz dieses Spiels. Unterm Strich hat selbst der Einsatz von insgesamt 1300 Landes- und Bundespolizisten nicht geholfen, um diese Ausschreitung, diese Eskalation zu verhindern. Ich kann mal kurz erklären für all die, die jetzt vielleicht nicht so sehr da in der dritten Liga drin sind und vielleicht auch das einfach gar nicht so mitbekommen haben. Es gab ja am Wochenende vielleicht auch Themen, die einfach mal wichtiger waren als Fußball und dann auch wichtiger als ein Spiel in der dritten Liga. Aber in der Halbzeitpause des Spiels Rostock gegen Dresden passierte genau das, worauf das Sicherheitskonzept ausgelegt war. Fans von Dynamo Dresden haben versucht, so eine Abtrennung aus Sicherheitsglas zu durchbrechen. Das ist so eine Art Pufferzone zwischen den beiden Blöcken gewesen. Da muss man ja auch sagen, Moment mal, Fehler Nummer eins. Warum sind der Heimbereich und der Auswärtsblock, warum sind sie so dicht beieinander? Das Problem, das besteht schon sehr lange im Ostseestadion. Ich habe bis heute noch nicht begriffen, warum diese beiden Blöcke nur von einer kleinen Pufferzone getrennt sind, sehr dicht nebeneinander liegen. Auf jeden Fall ist es den Dresdnern gelungen, da dieses Sicherheitsglas zu durchbrechen. Und dann konnten sie sich halt Zugang zu einem Tribünenbereich verschaffen, wo sie dann den Rostocker Fans, Anhängern, Randalierern, wie auch immer, sehr nah gekommen sind. Daraufhin ist dann die Polizei in diese Pufferzone marschiert und dann eskalierte die Situation total. Leuchtraketen, Pyrotechnik flogen vor allem von Rostocker Fans Richtung Gästeblock. Dann sind auch die Mannschaften, die Offiziellen beider Clubs aufeinander losgegangen. Also die Unruhe auf den Rängen hat sich dann auch auf den Rasen übertragen. Das Spiel war, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde unterbrochen. Und vielleicht hätte ich einfach mal ganz vorne anfangen sollen, denn als sich die Mannschaften warm gemacht haben, flog auch schon eine Leuchtfackel aus dem Block von Hansa Rostock auf den Rasen, wo sich Spieler von Dynamo Dresden warm gemacht hatten. Mhm. Und eine Leuchtfackel hat nur ganz knapp einen Dynamo-Spieler verfehlt. Das war sozusagen das Entree in diesen unschönen Nachmittag. Ja, und Daniel Brinkmann, der Trainer von Hansa Rostock, hat einen Satz gesagt, der auch irgendwie zu denken gibt. Der hat einen Sohn, der saß über dem Spielertunnel. Und der hat geweint, weil er Angst hatte. Also der hat richtig doll geweint, offenbar. So, und jetzt ist klar, was passiert. Beide Vereine werden wahrscheinlich wieder hohe Strafen zahlen müssen. Der DFB wird das Ganze untersuchen. Man hört und liest gegenseitige Schuldzuweisungen. Der Vorstandsvorsitzende von Jürgen Wehland, der witzigerweise auch 2 Jahre zwischen 2021 und 2023 Geschäftsführer bei Dynamo Dresden war, der sagt, es sei völlig inakzeptabel, dass da Pyrofackeln hin und her geflogen sind. Er spricht von unentschuldbaren Vorfällen. Aber das haben wir alles schon so oft gehört. Und ich habe irgendwie so eine leise Vorahnung, was passiert. Es passiert irgendwie gar nichts. Und vielleicht können wir ja mal besprechen, was passieren sollte, damit so etwas nicht mehr passiert. Hast du da einen Vorschlag?
Ach, ich bei diesem Thema, ich bin, was das Thema angeht, wirklich so ein bisschen verzweifelt, also was passieren könnte, weil letztendlich geht am Ende dann immer mal wieder so ein Ding hoch und diese Frage, was passieren könnte, hat man sich ja schon ganz häufig gestellt, angefangen mit, ja, weiß nicht, Ausschluss, mit Stadionverboten, mit wo kommt das eigentlich her, wie weit sind gewisse Vereine auch, oder wie weit stehen gewisse Vereine auch unter dem Einfluss von Ultragruppierungen, also damit meine ich Spiegelstrich, wie weit ist ein Verein vielleicht auch unterwandert? Oder na, dann gibt es die Reaktion von vielleicht Manipulationen, Druck ausüben auf die Vereinsspitze, auf die Vereinsführung. Oder wie wir das vielleicht auch in anderen Fällen schon erlebt haben, mit entweder Anti-Support oder gar keinem Support mehr. Da gucke ich in Richtung Hannover 96. Das haben wir auch über viele Jahre erlebt, dass denn die Ultras, solange denn noch entsprechende Menschen, wie in diesem Fall Martin Kind, das Hauptsagen haben, dann sich von dem Verein distanzieren oder eben ihn nicht mehr supporten. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Gesamtsituation aus. Und ja, ich glaube wirklich, dass dieses Problem so mannigfaltig ist und so tief und ganz woanders anfängt, weil die Frage ist ja letztendlich die, warum reagieren Menschen so, wie sie reagieren? Das fängt ja vielleicht mit einer Unzufriedenheit an, du baust Aggression auf, manchmal ist es auch fehlende Bildung, dann suchst du dir ein Ventil, dann schließt du dich radikalen Gruppen an, dann gehst du ins Stadion und dann entlädst du am Wochenende deine Aggression, um deinen Alltag vielleicht auch irgendwie wieder hinzubekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, um das alles in den Griff zu bekommen, mit dem Hintergrund dieses Brot und Spiele, ist auch total wichtig, um diese Emotionen, um die Aggression rauszulassen, glaube ich ganz wirklich. Aber natürlich nicht, und das möchte ich auch ganz klar sagen, auf diese Art und Weise. Aber von daher eine kurzgesprungene Lösung oder wie man solch ein Verhalten eindämmen oder einfangen kann bei gerade auch diesen Vereinen, die ja dafür bekannt sind, fällt mir so aktuell nicht ein.
Ja, also ich würde mir viel härtere, konsequentere Strafen wünschen.
Ja.
Natürlich gibt es den Drei-Stufen-Plan, aber ey, dann brech doch so ein Spiel ab. Brech das Spiel ab, dann gibt es Punktabzüge, das ist doof, sportlich, ganz blöd, die Spieler können nichts dafür, Dynamo Dresden ist in den Aufstiegskampf involviert in die zweite Liga. Hansa Rostock macht sich da aus dem Windschatten kommend auch noch Hoffnung, wieder in die zweite Liga zurückkehren zu können. Aber dann gibt es halt Punktabzüge. Wenn die Vereine, und das ja über mehrere Jahre, ihre Fans oder die Ausschreitung nicht in den Griff kriegen und das Fehlverhalten ihrer Fans immer wieder besprechen müssen und sie werden immer wieder sanktioniert, aber es passiert nichts. Also ich finde, du brauchst konsequentere Strafen, damit die Vereine endlich mal ins Handeln kommen und Fans oder gewisse Fangruppierungen bestrafen und unterm Strich dann auch ausschließen. Ausschließen von Heimspielen. Geisterspiele sind natürlich auch blöd, denn nimmst du Leute mit ins Boot und mit in die Verantwortung, die vielleicht wie der Sohn von Daniel Brinkmann oder wie andere völlig neutrale Zuschauer, die jetzt zum Teil dann auch gepfiffen haben, als da das, die Situation eskalierte,
ja,
denen nimmst du dann halt auch das Vergnügen, 90 Minuten live ein Fußballspiel im Stadion zu verfolgen. Aber es müssen härtere Strafen her, finde ich. Und bei Hansa Rostock war es ja so, dass Anhänger von Hansa Rostock vor kurzem auch einen Zug mit Fans von Rot-Weiß Essen angegriffen haben und völlig verwüstet haben und RWE-Anhänger attackiert haben. Und es gibt ja danach sind mehrere Aufsichtsratsmitglieder zurückgetreten. Ich glaube, 5 Aufsichtsratsmitglieder sind nach diesem Vorfall bei Hansa Rostock zurückgetreten. Und der aktuelle Aufsichtsratschef, der heißt Sebastian Eggert, das ist der langjährige Capo, der langjährige Ultra-Vorsänger. Der steht seit Herbst, ich glaube seit Oktober 2024, an der Spitze des Aufsichtsrats. Und natürlich hat da die Fanszene, die aktive Fanszene, einen großen Einfluss in den Verein. Also es ist definitiv so. Und die Vereine müssen sich viel konsequenter distanzieren und der DFB muss das Fehlverhalten viel härter bestrafen. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Strafe im hohen 5-stelligen, vielleicht sogar im 6-stelligen Bereich fällig wird, aber auch das können Drittliga-Vereine mittlerweile abfedern und zahlen, und dann muss das Geld natürlich zweckgebunden in Fanarbeit investiert werden. Das haben wir alle schon so oft erlebt und trotzdem kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, wenn diese Mannschaften oder wenn gewisse Spielansetzungen, die im Vorfall ja schon als problematisch sozusagen identifiziert werden. Es kommt immer wieder zur Ausschreitung, wenn gewisse Vereine, egal in welcher Liga, aufeinandertreffen.
Ja.
Meine Befürchtung ist aber auch, dass genau das, was ich gerade skizziert habe, nicht passieren wird.
Ja.
Es wird weiter abgewartet, bis jemand ums Leben kommt. Also das ist ja jetzt kein Szenario, was völlig aus der Luft gegriffen ist, was völlig ausgeschlossen ist. Ich glaube, dann passiert was, aber erst dann.
Ja, ich kann dem nur noch bei Hansa Rostock hinzufügen, dass ja auch guter Aufsichtsrat teuer ist. Das wurde natürlich jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. Aber um ganz ernst zu bleiben, ja, genau, die Frage ist natürlich, und das ist ja wahrscheinlich, Entschuldigung, die Frage, die am wichtigsten ist oder die am höchsten gehängt werden müsste, warum ist dieser Drei-Stufen-Plan nicht sozusagen bis zum Ende gekommen oder eingehalten worden, vielmehr. Und genau, warum ist denn dieses Spiel nicht abgebrochen worden? Weil ich meine, wie du auch sagst, was soll denn noch passieren? Soll denn wirklich einer beim Frosch im Hals ums Leben kommen? Ja, bitte nicht. Aber was muss denn noch dazu führen, um ein Spiel denn wirklich mal abzubrechen, um es ja aufs Äußerste sozusagen zu bringen?
Also ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen und war logischerweise nicht live im Stadion, aber ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter auch einen großen Respekt hatte, ein Spiel abzubrechen. Dann eskaliert es möglicherweise noch mehr, denn hast du da 1300 Polizisten und ohnehin schon aufgebrauchte Fans, will ich gar nicht sagen, Krawallmacher, Hooligans, was auch immer, Randalierer beider Mannschaften, die dann vielleicht noch aggressiver werden, als sie ohnehin schon sind. Möglicherweise ist das eine Befürchtung gewesen oder eine Erklärung dafür gewesen, warum der Schiedsrichter das Spiel nicht abgebrochen hat. Aber ich glaube, in dieser Konsequenz, und da sind wir auch bei Punkterzügen, ich finde das total blöd, wenn Dinge, für die Trainer, Mannschaften nichts können, dann in den sportlichen Bereich eingreifen. Aber aufgrund der Häufung dieser Fälle, und wir können da viele Jahre zurückgehen, es gab immer wieder bei gewissen Konstellationen Ausschreitungen, und oft sind eben auch diese beiden Vereine, Hansa Rostock und Dynamo Dresden, daran beteiligt. Du musst dann diese Konsequenz, von der ich kein Fan bin, anwenden, damit Vereine auch einfach ins Handeln kommen und damit sie sich nicht wieder in guten Vorsätzen verlieren und solche Sätze wie es sei inakzeptabel und wir entschuldigen uns, und in diesem Fall gibt es ja noch gegenseitige Schuldzuweisung. Ist doch völlig egal, wer für die Eskalation gesorgt hat. Beide haben sich komplett daneben gehalten, verhalten, Fans beider Mannschaften. Und du hast immer wieder dieselben Entschuldigungen, die kannst du inzwischen ja mit Copy-Paste von einer Pressemitteilung in die andere kopieren. Ich glaube, das wird auch weiter zu lesen und zu hören sein, wenn nicht ein konsequenteres Handeln endlich mal Einzug erhält von Seiten des Deutschen Fußballbundes oder von Seiten der DFL.
Aber nochmal darauf zurückzukommen, dieses Spiel nicht abzubrechen, weil man vielleicht dann eine noch größere Eskalation befürchtet, ist ja letztendlich die Katze, die sich in den Schwanz beißt, beziehungsweise eigentlich die Absurdität der Ereignisse. Es gibt diesen Drei-Stufen-Plan für eine entstehende Gewaltsituation oder für eine entstehende Situation, die sozusagen der Norm nicht mehr entspricht, und dann gibt es unterschiedliche Stufen, um im Zweifelsfall dann das Spiel abzubrechen, und dann sagst du aber am Ende des Tages, ich mache es nicht, weil ich Gewalt fürchte oder weil ich eine noch schärfere Reaktion befürchte. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Ich kann mittlerweile, den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert, verstehen, wenn aus der Politik Forderungen kommen, dass sich Vereine an den Kosten der Polizeieinsätze beteiligen sollen. Ich meine, da sind 1300 Polizisten, Landespolizisten, ja, Bundespolizisten, die gehen da in den Block in voller Kampfmontur. Die werden an anderen Orten nicht eingesetzt werden können, weil sie gebündelt halt rund um dieses Fußballspiel im Einsatz sind. Die häufen Überstunden an, die setzen da auch ihre Gesundheit aufs Spiel. Also von den mehr als 50 Verletzten sind halt auch einige Polizisten dabei. Bei den mehr als 50 Verletzten sind auch einige Polizisten dabei. Ja, auch das würde den Verein richtig wehtun, wenn da dann die Rechnung des Innenministeriums ins Postfach des FC Hansa Rostock und von da aus die Weiterleitung an Dynamo Dresden flattern würde. Das wäre vielleicht auch noch ein Mittel, von dem ich eigentlich kein großer Fan bin, aber mir fehlt die Fantasie, dass irgendwelche diplomatischen oder Gespräche, Dialoge da noch was bringen. Also ich glaube, da ist jetzt echt härteres Handeln gefordert.
Ja, härteres Handeln ist ja auch das, was vergangene Woche. Okay, ja, dann drücken wir auf die Räusper-Taste, die wir ja hier nicht zur Verfügung haben. Aber härteres Handeln ist ja auch das, was vergangene Woche in Berlin passiert ist, ne? Als man sich dann von Fjell getrennt hat. Aber ja, das haben wir ja letzte Woche besprochen. Jetzt sind wir schon wieder so politisch. Wir sind genauso wie jeder zweite Podcast oder wie gefühlt jede Abendunterhaltung im deutschen Fernsehen. Wir sind extrem politisch geworden in den vergangenen Wochen.
Jetzt kann ich noch mal was Schönes sagen. Der Fan des vergangenen Wochenendes, den habe ich identifiziert. Bilder von ihm gingen durchs Internet, gingen durch die sozialen Medien. Weißt du, wen ich vielleicht meine? Er hat auch eine große, glorreiche Vergangenheit, war jahrelang deutscher Nationalspieler. Er ist quasi ein Kultkicker. Na, kommst du drauf?
Boah, weiß nicht, Podolski?
Ja, Lukas Podolski. Lukas Podolski hat das Derby, das rheinische Derby zwischen seinem FC und Fortuna Düsseldorf in voller Fanmontur in der Südkurve verfolgt, im Block S3 als FC-Fan. Block S3. Ich frag mich, ich frag dich, ist das dann der Geißblock?
Ja, ist der Geißblock, ja. Ich habe übrigens jetzt hier mir gerade, ich dachte, ich kriege diesen Cracker, den ich mir gerade im Mund gesteckt habe, schneller runter, bis ich wieder dran bin. Aber du weißt ja, man sagt ja so schön, man muss ja immer einen Tod sterben. Und dadurch, dass es ja bei mir jetzt schon eine Stunde später ist, hatte ich nicht die Möglichkeit, mit den lieben Kollegen, mit denen ich hier zusammen wohne, heute Abendbrot zu essen. Und kein Mitleid, aber deswegen gab es jetzt gerade den Cracker. Und ich weiß ja, die Stussis da draußen, die lieben das, wenn ich kaue und esse beim Aufnehmen.
Ja, das ist wirklich unverschämt. Also was für ein Verhalten, das du hier in den Tag legst. Aber ich finde gut, dass du auch Abendbrot sagst. Also dass es auch in Kapstadt Abendbrot heißt. Finde ich gut. Ja, das Abendbrot habe ich schon verdaut, aber ich wäre bereit für die Kultrubrik, wenn du magst. Würde ich jetzt damit weitermachen wollen.
Du weißt ja, die Fans, und das ist ja immer das, was die Leute wirklich interessiert. Ich möchte ja immer ganz gerne ein paar Hintergründe über uns wissen. Was gab es denn bei dir zum Abendbrot? Und Achtung, was steht auf dem sportreporterischen Menüplan für das kommende Wochenende?
Also zum Abendbrot gab es Ofenkartoffeln und Gemüse, also so Kohlrabi und Möhrchen und Gurken. Das knabbern meine Kinder ganz gerne weg und Ofenkartoffeln mögen die ganz gerne. Das war das Abendbrot und das fußballerische Menü des kommenden Wochenendes führt mich zum NDR. Ich bin Reporter fürs Fernsehen beim Spiel Energie Cottbus gegen den VfL Osnabrück, womit wir wieder in der dritten Liga werden. Samstag 14 Uhr, gerne einschalten.
Dann kannst du ja vor allen Dingen auch einen Bericht theoretisch aus der Sicht von Energie Cottbus machen.
Kann ich machen, ja. Aber ich bin für den NDR da wahrscheinlich oder bin Kommentator des Spiels für den NDR. Ich denke mal, dass der Fokus mehr auf dem VfL Osnabrück liegen wird, der auch im 8. Spiel unter Marco Antwerpen noch ungeschlagen ist. Und es kommt zum Wiedersehen zwischen dem ehemaligen Publikumsliebling an der Bremer Brücke und heutigen Erfolgscoach von Energie Cottbus, Pele Wollitz, trifft auf seinen alten Club, auf den VfL Osnabrück. Mehr Emotionen sind, glaube ich, gar nicht möglich im Umfeld eines Fußballspiels. Aber für noch größere Emotionen könnte ich jetzt sorgen, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, indem ich den Jingle für die Kultrubrik starte. Wie wär's?
Genau, jetzt spielen wir noch einen Jingle ein zu deiner Reportertätigkeit. Am Wochenende VfL Fußball live beim NDR. Der noch ungeschlagene Michael Antwerpen mit seinem VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Zu Gast Energie Cottbus. Das Wiedersehen mit Klaus-Dieter Pele-Wollitz. Live am Wochenende mit unserem Reporter Michael Augustin.
Ja, genau. Michael Augustin, Marco Antwerpen. M.A., aber der heißt Marco. Aber sonst war das super. Nehmen wir so. Ist gekauft.
Was habe ich gesagt? Marc Antwerpen?
Nee, Michael.
Oh, Michael.
Aber das bin ich.
Okay, das bist du. Ja, okay. Ja. Okay, ja, komm. Mit Marc Augustin gehen wir jetzt in die Kultrubrik.
Bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Auf geht's.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, die Frage ist, hast du dein Abendbrot verdaut? Hängt da irgendwo noch ein Krümel quer? Möchtest du dich zurücklehnen und nochmal kauen? Denn du weißt ja, gut gekaut ist halb verdaut. Oder fühlst du dich gestärkt, um anzufangen?
Ich bin absolut gestärkt und kann anfangen. Ich kann auch schon mal spoilern. Ich habe heute anderthalb Überraschungen. Und zwar freuen wir uns ja in der Champions League auf das, wie so viele fehlerhaft und fälschlicherweise sagen, auf das deutsche Duell. Aber es ist ja eigentlich nur ein deutsches Duell, weil was soll ein deutsch-deutsches Duell sein? Es gibt ein albanisch-türkisches Duell oder ein deutsch-italienisches Duell oder vielleicht auch ein spanisch-portugiesisches Duell, aber ein deutsch-deutsches Duell ist ja quasi doppelt gemoppelt. Ein deutsches Duell gibt es und zwar zwischen, das weißt du?
Bayern München und Bayer Leverkusen. Los geht's in der ersten Märzwoche und zuerst spielt Leverkusen in München. Ist das so? Ich glaube, so ist es.
Das kann sehr gut sein. Ich möchte mit dir mal zurückblicken und mit dir auf deutsche Duelle in der Champions League schauen. Fallen dir so ad hoc welche ein? Ansonsten könnte ich dir natürlich ein paar Hilfeleistungen stellen.
Ja, mir fallen zwei ein. Natürlich das Finale 1997, das Borussia Dortmund gegen den FC Bayern gewann. Und dann, man hat es wieder gesehen.
Warte mal ganz kurz, 1997 hat Dortmund gegen Juventus Turin gewonnen. Im Münchner Olympiastadion.
Ja, genau, habe ich gesagt, Finale. Ja. Auf dem Weg ins Finale hat Dortmund die Bayern rausgekickt. Das wollte ich sagen. Dann habe ich mich vielleicht gerade ein bisschen umständlich und vor allem missverständlich ausgedrückt. Also da würde mir eins einfallen in der Saison 96.
Okay, warte mal ganz kurz, dann dröseln wir das auf. Also das ist erstmal richtig. Ganz genau ist das damals das Viertelfinale gewesen in der Saison 97. Das war, als Dortmund schon Champions-League-Sieger war. Und zwar war das die Saison 97-98. Und zwar gab es da im Viertelfinale genau dieses Duell. Und nach Hin- und Rückspiel hat Borussia Dortmund mit 1-0 gewonnen.
Und dann gab es eins, das hat man jetzt auch gerade in der wirklich sehr sehenswerten ZDF-Doku FC Hollywood gesehen. Zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2000-2001, als Bayern München Champions League-Sieger wurde. Und ich meine, dass die Bayern den FCK im Achtelfinale rausgeworfen haben, kann das sein?
Das Jahr stimmt in diesem Fall wieder nicht. Viertelfinale 1998-99.
Mist.
FC Bayern München.
Ach, dann war das das Jahr, als die Bayern gegen Manchester United verloren haben in Barcelona. Auf dem Weg dahin haben sie dann den FCK rausgeschmissen.
Genau, nach Hin- und Rückspiel 6-0 für die Bayern. Ich bin mir sicher, du kommst noch auf ein weiteres deutsches Duell.
Das sind die mir zuerst ganz spontan einfallen. Wir reden von der Champions League, ja? Wir reden nicht vom Europapokal der Landesmeister, wir reden auch nicht vom UEFA Cup, oder?
Nee, wir reden von der Champions League, ein Spiel.
Ein Finale, ja! Klar! 2013.
Natürlich.
Das fällt mir erst als drittes ein. Ja. Bayern gegen Dortmund, 2-1 in London, im Wembley-Stadion.
Robben mit diesem irren Vorbeischieber da, ne?
Ja, klar.
Natürlich, durch Hummels und so hindurch. Absolut richtig. Aber du hast da schon etwas Interessantes angesprochen. Und zwar, genau, gab es ja früher die Champions League unter dem Namen Europapokal der Landesmeister. Hast du eine Ahnung, zwischen welchen Teams, ich sage jetzt mal aus Deutschland und vielleicht auch aus einem anderen Teil aus Deutschland gegeben haben könnte, damals eben noch nicht wieder vereinigt, noch nicht wieder vereint? Ja, erzähl mal.
Ja, Ende der 80er, BFC Dynamo gegen Werder Bremen. Das war eines der legendären Werder-Europapokalspiele. Nach einer hohen Niederlage in Berlin, ein hoher Sieg im Weserstadion. Also Werder hat sich durchgesetzt, Ergebnisse weiß ich nicht mehr. Das war so, ja, kurz vor der Wende, ich würde mal sagen so 88, 89 irgendwie.
Sehr, sehr gut. Erste Runde 1988, 89. BFC Dynamo gegen den SV Werder Bremen. Nach Hin- und Rückspiel 3-5. Der Rekordmeister der DDR-Oberliga aus Berlin gewann das Hinspiel mit 3-0. Der SV Werder Bremen dominierte hingegen das Rückspiel und gewann sensationell mit 5-0. Im Weserstadion fielen 4 Treffer in Halbzeit 2. Das Bremer Comeback ist bis heute ganz, ganz besonders.
Ich weiß auch noch, das weiß ich aus einer NDR-Doku, da ging es darum, 40 Jahre nach dem größten Erfolg des HSV, 83, Europapokalsieger der Landesmeister, da waren die geschätzten Kollegen Lars Pegelow und Michael Maske mit Felix Magath und Bernd Wehmeyer und ich glaube auch mit Manny Kals in Athen, da gewann ja der HSV damals durch das Magath-Tor gegen Juventus Turin mit 1-0 und hat auf dem Weg dahin, ich weiß nicht mehr in welcher Runde, auch den BFC Dynamo geschlagen. Also den Verein, den Werder Bremen dann 6-7 Jahre später auch geschlagen hatte, den Stasi-Club, den Lieblingsverein von Stasi-Chef Mielke. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Runde und das Ergebnis weiß ich auch nicht mehr.
Und da muss ich natürlich sagen, Michael Augustin, Sie sind ein absoluter Fachmann. Unser Gegner in Runde 1 war damals seinerzeit BFC Dynamo. Und wir vom HSV haben 3-1 gewonnen. Richtig.
Also das hast du. Und ich würde auch behaupten, ohne dass ich es weiß, wer der Gegner war, dass Dynamo Dresden irgendwann auch mal ein deutsches Duell gespielt hat gegen einen westdeutschen Verein. Aber da bin ich gerade blank. Das
Achtelfinale 1973-74. Du bist wirklich sehr, sehr gut. Bayern München gegen SG Dynamo Dresden. 7-6 nach Hin- und Rückspiel. Ein Jahr zuvor kam es schon einmal zum BDR-DDR-Duell zwischen Bayern und Dynamo Dresden. In zwei dramatischen Duellen gewannen die Bayern zu Hause dank eines späten Treffers von Gerd Müller mit 4-3 und rettete das Auswärts ein 3-3, das Auswärts ein 3-3 über die Zeit. Das war wahrscheinlich das Auswärtsspiel, das 3-3 ausging über die Zeit. Ja. Ansonsten gibt es
noch. Sonst weiß ich nicht. Gab es noch eins?
Achtelfinale 74-75, FC Bayern München gegen den ersten FC Magdeburg. 5-3 nach Hin- und Rückspiel. Also auch das gab es noch und ich meine...
Magdeburg hat mal den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, meine ich, der erste FC Magdeburg.
Und das ist es dann auch schon gewesen. Das waren also die bisherigen, gar nicht mal so viele Duelle, die deutsch-deutschen Duelle, wie man so schön sagt. Und was wollte ich noch sagen? Genau, das ist jetzt schon die andere Überraschung, weil ich musste dich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, einweihen. Und zwar habe ich morgen hier in Somerset West ein Interviewtermin und das habe ich als Überraschung mitgebracht und das kann ich dir jetzt schon mal lüften für vielleicht schon kommende Woche oder ansonsten für die Woche danach oder danach und zwar mit Young Bafana, ein richtig cooles Fußballprojekt, in dem aus Hamburg gegründet Hamburger hier letztendlich eine Fußballakademie für benachteiligte Kinder aufgemacht haben. So haben die Kinder aus den Townships die Möglichkeit, eben A, ich sag mal so, ihrem Leben einen Sinn zu geben, B, natürlich auch darüber vielleicht an Schulbildung, an Bildung, an gesellschaftliche, an soziale Bildung zu gelangen. Und inzwischen sind so viele Talente aus den Townships sozusagen rekrutiert worden, dass Young Bafana mittlerweile, ich meine, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, in der zweithöchsten südafrikanischen Spielklasse mit dem Nachwuchsteam spielt. Und da schaue ich morgen mal vorbei, natürlich auch für unseren Anstoß-Podcast, hauptsächlich für unseren Anstoß-Podcast und werde da mal ein paar Eindrücke und vielleicht ein kleines Interview für der eine überrascht den anderen für eine der kommenden Folgen mal mitbringen.
Da bin ich sehr gespannt. Vergiss die Tassen nicht, vergiss die Bierdeckel nicht, vergiss die T-Shirts nicht. Ganz viel Merch mitnehmen. Ja. Das klingt wirklich sehr interessant. Da bin ich wirklich auf einen Erlebnisbericht gespannt.
Was ich übrigens in diesem Kontext auch noch sagen kann, das hat mir meine Schwester erzählt. Du weißt ja, meine große Schwester lebt in Südafrika und die hat mir erzählt, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, gebe das jetzt einfach mal so verkürzt wieder, der hat auf so einer Messe, da ging es um interkulturellen und internationalen Austausch, hat sie mal angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt hier, ebenfalls so etwas Ähnliches aufzuziehen und die Philipp-Lahm-Stiftung, und da ist er höchstpersönlich da am Start gewesen, hat tatsächlich auch hier in Kapstadt ein ähnliches Fußballprojekt am Start.
Ah, ja. Sehr gut. Ja, Philipp Lahm war ja 2010 auch dabei, als Deutschland ein ganz tolles Turnier gespielt hat bei der WM in Südafrika. Ja. Da war ich auch das erste Mal in Südafrika und war sehr angetan von dem Land. Kapstadt habe ich erst danach kennengelernt. Also ich kann nicht verstehen, dass es dich immer wieder an den Kap zieht.
Ja.
So, jetzt bist du bestimmt gespannt, was ich mir für dich ausgedacht habe.
Auf jeden Fall.
Der FC Bayern, herzlichen Glückwunsch nachträglich, hat am vergangenen Donnerstag sein 125-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Und jetzt spiele ich dir 11 Namen vor. Nein, ich spiele sie nicht vor. Ich nenne dir 11 Namen und du sollst mir sagen, war der Spieler, das sind Spielernamen, war der beim FC Bayern? Hat der in der Bundesliga für den FC Bayern gespielt oder nicht? Oder nicht, oder nicht? Bayern oder nicht, heißt das Spiel.
Ja.
Wir fangen einfach an.
FCB oder FC Nee.
Genau, FCB oder FC Nee. Das hat der für den FC Bayern in der Bundesliga gespielt. Das möchte ich nochmal eben ein bisschen präzisieren. Richtig muss es heißen, hat er für den FC Bayern gespielt? Mir fällt das nämlich gerade auf. Ich habe den ersten Namen hier auf meiner Liste stehen und der hat nie für die Bayern in der Bundesliga gespielt, aber du wirst mir mit Sicherheit sagen können, ob er mal für den FC Bayern gespielt hat. Es geht um Fiete Arp.
Hat nicht für den FC Bayern in der Bundesliga gespielt.
Nee, aber er hat für den FC Bayern gespielt.
Das stimmt. Darauf wollte genau, ich nicht hat er gemacht. Und zwar bei so einem internationalen Vorbereitungscup und hat gegen, glaube ich, Marcelo oder so ein ganz gutes Spiel gemacht.
Und hat, glaube ich, auch im DFB-Pokal bei einem hohen Sieg in der ersten Runde einen Einsatz gehabt. So, der zweite Name, der auf meiner Liste steht, Halil Altintop.
Das ist natürlich jetzt gemein, weil du natürlich darauf hinaus willst, dass Hamid Altintop für die Bayern gespielt hat und Halil Altintop sein Bruder eben nicht.
Das stimmt. Das hast du genau richtig gesagt. Der dritte Name, er ist aktuell Trainer der deutschen U21-Fußballer, Antonio Di Salvo.
Ja, Antonio Di Salvo hat für die Bayern gespielt. Er wurde nach einem sehr starken DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das Magdeburg war oder irgendwie sowas, oder Energie Cottbus, ich bin mir nicht sicher, Hansa Rostock, auf jeden Fall wurde er im Anschluss dann in der darauffolgenden Saison, glaube ich, vom FC Bayern München verpflichtet, ja.
Es war der SC Paderborn, okay. Da kommt er her und dann spielte er tatsächlich für den FC Bayern und ist dann zum FC Hansa Rostock gewechselt.
Oder so, ja.
Das ist richtig, genau. Maurizio Gaudino.
Maurizio Gaudino hat natürlich für Eintracht Frankfurt gespielt und sein Sohn, ich meine, das war nicht Luca Scholl, aber auch nicht Hans-Jürgen Gaudino, hat auf jeden Fall unter, ich glaube, Jupp Heynckes mal für die Bayern gespielt, aber ich glaube, Maurizio Gaudino hat nicht für die Bayern gespielt.
Es war sein Sohn, du hast recht. Maurizio Gaudino hat gespielt für Waldhof Mannheim beispielsweise. Eintracht Frankfurt hast du gesagt, den VfB Stuttgart. Sein Sohn Gianluca hat für die Bayern gespielt und spielt aktuell in der dritten Liga bei Waldhof Mannheim. Der nächste Name, Wahid Hashemian.
Ah, das war, ja, der Hubschrauber Wahid Hashemian ist tatsächlich auch nach einer, ich glaube, relativ starken Saison, ich würde mal sowas tippen, früher sind ja nicht ganz so viele Tore gefallen, um jetzt, ich sage ja mal, Torschützenkönig oder so zu werden. Mittlerweile sind es ja gerne mal irgendwie, weiß nicht, 25, 30 oder eben auch mal 42 oder 41 vielmehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, Wahid Hashemian. Hashemian hat mal damals 16 Tore für den VfL Bochum erzielt und ist danach zum FC Bayern München gewechselt.
Richtig, 2004 kam der Wechsel vom VfL Bochum zum FC Bayern zustande. 9 Spiele für die Bayern, danach zog er weiter nach Hannover. Mhm. Und er hat auch mal für den HSV gespielt. Und auch für den HSV gespielt hat lange Zeit, viele Jahre, David Yarolim, hat er auch für die Bayern gespielt.
David Yarolim hat beim ersten FC Nürnberg gespielt, aber nicht beim FC Bayern.
Das ist sowohl richtig als auch falsch. Er hat für den ersten FC Nürnberg gespielt, aber er hat auch für den FC Bayern gespielt zwischen 1996 und 2000. Und dann ging er zum Club und dann von 2003 bis 2012 zum HSV. Mehr als 250 Spiele für den HSV. Jetzt kommt ein Spieler, der ist schon ein bisschen älter, aber er hat viele Länderspiele gemacht für Deutschland. Damals hat man noch nicht von Innenverteidigern gesprochen, sondern von Vorstoppern. Karl-Heinz Förster.
Boah, das ist ja tatsächlich so die Zeit, die nicht so meine ist.
Okay.
Die Förster, Brüder waren das doch, ne? Oder sogar Zwillinge? Karl-Heinz?
Nee, Brüder Bernd und Karl-Heinz.
Ja, ich meine, die haben Wo haben die noch gespielt? Haben die beim VfB Stuttgart gespielt, auf Schalke? Ich glaube eher Stuttgart, Förster.
Stuttgart ist sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut.
Aber ich glaube nicht Bayern, oder?
Nee, es geht ja nur um Karl-Heinz. Ja, ne? Also ja. Bernd hat beim FC Bayern gespielt und Karl-Heinz hat nicht für den FC Bayern gespielt. Ja.
Also Karl-Heinz hat nicht gespielt, genau, ja.
Der nächste Name, Jean-Pierre Papin, oder wie Lothar Matthäus sagen würde, Jean-Pierre Papin.
Ah ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Franz Beckenbauer hat es auch so gesagt, ne? Der Jean-Pierre Papin.
Genau, und das war auch die Zeit, 94 bis 96. Der kam als Star aus Frankreich, ja, von Olympique Marseille. Damals eine große Nummer, bei den Bayern hat er aber nicht so richtig funktioniert. Ich habe nochmal nachgeschlagen, nur 3 Tore in 27 Spielen. 3 Namen habe ich noch.
Ich sehe auch dieses längst gestreifte blau-rote Bayern-Trikot mit Opel vorne drauf. Also das ist ja genau diese Zeit, ne?
Ja, genau. 3 Namen sind es noch auf meiner Liste. Stefan Reuter.
Stefan Reuter. Also nicht zu verwechseln mit Thomas Helmer, der natürlich gespielt hat. Stefan Reuter, ich denke jetzt sogar an Spieler, die bei Borussia Dortmund vielleicht und bei Bayern München gespielt haben. Stefan Reuter, hat der auch damals bei den Bayern gespielt? Ich sage jetzt einfach mal nein, aber wahrscheinlich ist ja richtig, oder?
Ja, wäre richtig. Ja. Er hat von 1988 bis 91 bei den Bayern gespielt. Als Deutschland 1990 Weltmeister wurde, stand Reuter bei den Bayern unter Vertrag. Dann ging es weiter zu Juventus Turin, dann zu Borussia Dortmund. 12 Jahre, von 92 bis 2004 hat er beim BVB gespielt. Und seine Profikarriere begann 1984 beim 1. FC Nürnberg.
Okay.
So, jetzt kommt ein knallharter, knochenharter Innenverteidiger. Der kommt aber aus deiner Zeit. Der hieß dann schon Innenverteidiger und nicht mehr Vorstopper. Josip Simonic.
Ich meine, der hat bei den... Na, warte mal, Josip Simonic. Ich habe jetzt gerade so...
Hertha, also bei Hertha, ganz lange bei Hertha. Also die meisten springen ihn bestimmt mit seiner Zeit bei Hertha BSC in Verbindung. Mhm.
Josip Simonic.
Jahrgang 78.
Ach nee, ich glaube nicht.
Das stimmt. Der hat nie für die Bayern gespielt. Der hat für Hertha gespielt, auch für den HSV vor seiner Zeit in Berlin und dann nochmal von 2009 bis 2011 für die TSG Hoffenheim.
Ja.
Kroatischer Nationalspieler. Mehr als 100 Länderspiele für Kroatien. Der letzte Name auf meiner Liste, Piotr Trochowski.
Trochowski.
Hamburger Jung aus Billstedt, glaube ich. Aus Hamburg-Billstedt.
Trochowski. Nee, Trochowski hat nicht für die Bayern gespielt, oder?
Doch, hat er. Trochowski war ein riesengroßes Talent beim FC St. Pauli, ging dann zum FC Bayern, hat dort für die Amateure gespielt, für die Profis gespielt, 13 Mal in 3 Jahren. Und wurde dann vom HSV verpflichtet und spielte zwischen 2005 und 11 beim HSV. Und zwischen 2005 und 11 wurde er auch Nationalspieler. Hat ja auch 2010 im WM-Kader, womit wir wieder in Südafrika wären, gestanden. Genau, das war mein Quiz für dich zum Mitraten, für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch zum Mitraten. Ich hatte noch so ein zweites Quiz hier, das wäre nicht ganz so einfach gewesen, aber ich frage dich trotzdem mal, in Anlehnung an die DFB-Pokalspiele, die ja morgen und übermorgen stattfinden. Das Viertelfinale geht in die zweite Phase, das erstreckt sich ja über fast einen Monat. Morgen spielt Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, Mittwoch spielt RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Und ich wollte ursprünglich mit dir Spieler suchen, die sowohl für Arminia Bielefeld als auch für Werder Bremen gespielt haben. Hab dann aber festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Aber fallen dir spontan welche ein?
Ja, Dirk Flock.
Dirk Flock, den habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste stehen. Da muss ich mal recherchieren, ob der wirklich auch für Arminia Bielefeld gespielt hat. Aber denk nochmal nach.
Amos Pieper? Also,
Amos Pieper, genau, das ist auch der, den ich ganz oben auf meiner Liste habe, weil der ja aktuell auch bei Werder unter Vertrag steht. Dirk Flock ist übrigens absolut richtig, von 98 bis 2001 bei Werder Bremen und dann ging er in der darauffolgenden Saison zu Arminia Bielefeld. Dirk Flock, ja, komplett richtig. Und aber es gibt noch so ein, zwei Namen, die sind mir sofort eingefallen.
Ja, ich gehe jetzt auch gerade so ein bisschen nochmal die Kader durch und denke mir. Ja, ja, stimmt, Ovo Mojela, ja klar, klar.
Ja, ja. Das war, sollte Emanuela von Fettes Brot sein und die Fans von Arminia Bielefeld haben damals gesungen, lass die Finger von Ovo Mojela. Und Werder Bremen hat dann doch die Finger nach ihm ausgestreckt, ja, und ihn an die Weser geholt.
Und dann. Ich überlege jetzt so einzelne Mannschaftsteile hinten, vorne. Boah, hast du noch einen Tipp für mich?
Ja, einer, der Stürmer war, der wechselte sogar direkt vom einen zum anderen Verein und wir kennen ihn mittlerweile Trainer, auch wenn er.
Ich weiß es noch, ich glaube hier.
Hat auch für die Bayern gespielt übrigens.
Ah, okay. Ich meine noch einen anderen. Und zwar, ich meine einen serbischen oder bulgarischen Stürmer müsste so in der Zeit, ich sag mal so, der müsste so in der Zeit bei Werder gespielt haben, nachdem, was ich so, Bruno Labbadia bei Werder noch gespielt hat. Das muss so Ende. Ja,
ich habe Bruno Labbadia gesucht und du suchst Rade Bogdanovic.
Rade Bogdanovic. Den meine ich.
Genau.
War das für ein Landsmann?
Ja. Serbe.
Serbe, ja.
Und Bruno Labbadia steht auch auf meiner Liste. Ich nenne mal noch ein paar Namen. Ja. Christoph Dabrowski.
Ja, klar.
Kennt man auch. Ja. Ex-Trainer von 96, zuletzt bei Rot-Weiß Essen. Florian Hartherz, also hat nicht viele Spiele für Werder gemacht. Dann habe ich hier noch stehen Erhan Albayrak. Ja. Er hat, glaube ich, nur 2 Spiele für Werder gemacht. Dieter Bodensky.
Ja, klar.
War auch nicht deine Zeit, vor kurzem verstorben. Und Karl-Heinz Geils, da wären wir wieder bei den Vorstoppern. Karl-Heinz Geils, auch nicht deine Zeit, aber der hat auch sowohl für Arminia Bielefeld als auch für Werder Bremen gespielt.
Aber beim letzten muss ich sagen, who the fuck is Geils, ne? Den kenne ich nun wirklich gar nicht.
Ja, der hatte immer so ein Rauschebart, so ein 3-Tage-Bart oder vielleicht war es auch ein 7-Tage-Bart. Doch, Karl-Heinz Geils, den kenne ich noch, aber ich bin auch ein paar Jahre älter als du. Aber gut, dass ich das Quiz nicht gemacht habe. Jetzt habe ich es ja doch gemacht. Jetzt haben wir fast 2 Quizzes gemacht und du hast mich ja auch schon auf das nächste, der eine überrascht den anderen, vorbereitet. Also die Rubrik hat jetzt hier extrem viel Raum bekommen in diesem Podcast.
Dann packe ich hinten raus noch auf die Anschlussplaylist Fettes Brot mit Emanuela, weil was Besseres fällt mir jetzt nicht ein.
Ah, und ich habe ganz vergessen, mir einen Song rauszusuchen. Ich bin überhaupt nicht spontan. Also heute zumindest nicht. Ich weiß gerade nicht, welchen Song ich nehmen möchte. Du hast vorhin was mit Cracker gesagt. Da habe ich an Uncle Cracker gedacht. Ich weiß gerade nicht mehr, was Uncle Cracker singt, aber,
Follow me.
Aber irgendwas hat der gesungen.
Follow me, was? Everything is alright. You be the one.
Ja, das nehme ich. Das nehme ich. Uncle Cracker, genau. Emanuela von Fettes Brot ist dein Beitrag für unsere Spotify-Playlist. Der Anstoß heißt von mir Uncle Cracker mit dem gerade von dir gesungenen Refrain. So, genau. Musikalisch enden wir. Hast du noch irgendwie was dir zur Bundestagswahl einfällt? Nee, lassen wir, ne? Wir haben genug über Politik geredet und sogar auch ein bisschen über Fußball. Dafür sind wir ja eigentlich auch da.
Und ich kann nur vielleicht hinten raus es mit den Worten von Uncle Cracker sagen. And if you wanna leave, I can guarantee you never find somebody else like me. Also wenn ihr uns irgendwann mal verlasst, wir können euch garantieren, so kultig wie in diesem Podcast wird es nie wieder irgendwo anders.
Ne, da müsst ihr jetzt durch. Wir sind für immer und ewig miteinander verbunden. Ja. Das habt ihr davon.
Das habt ihr davon.
Und ihr habt hoffentlich auch eine schöne Woche. Du auch. Bis bald in Hamburg.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.